für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Wir sind ab sofort für euch auf Süd, der Sky BVB-Podcast. Wir sind Jesko von Eichmann
und Patrick Berger. Ich freue mich wahnsinnig drauf, dass wir jetzt nach langer Überlegung mit dem Podcast an den Start gehen, Jesko. Und ich glaube, wir haben viele gute Themen, ne?
Also wir schreiben halt eigentlich zu jedem Spiel in der ganzen Woche. Wir sehen uns ja häufig, Patrick und ich, aber wir schreiben halt auch immer ganz viel hin und her. Und da haben wir irgendwann gesagt, so Leute, passt auf, jetzt lassen wir euch mal ein bisschen daran teilhaben, was oft unsere Meinungen sind zu Spielern, zu Spielen. Und natürlich auch Infos, News gibt's hier. Genau, super Themen haben wir heute. Wir schauen nochmal auf die Länderspiele zurück, ganz klar. Waldemar Anton, ein Thema. Aki Watzke geschafft ist natürlich auch in diesem Podcast. Und wir schauen auch nochmal so ein bisschen nach vorne auf Mainz und auf die Spieler, die Niko Kovac jetzt in seiner Mannschaft hat, auf die er sich vor allem auch in dieser schweren Phase verlassen kann. Patrick, ich würde sagen, wir fangen mit der Länderspielpause an. Gebe ich dir direkt das Wort, denn du warst ganz nah dran an der deutschen Fußballnationalmannschaft mit 3 BVB-Spielern. Wie haben die sich geschlagen?
Ja, ich würde sagen, einer hat sich richtig gut geschlagen mit Nico Schlotterbeck, der etwas überraschend dann in der Dreierkette als Linksverteidiger gespielt hat. Ich meine, das liegt ja dann auch nah als Linksfuß, der dann an diesem aktiven Dreieraufbau beteiligt ist. Der hat ein richtig gutes Spiel gemacht, was mich persönlich gefreut hat. Er hat auch nach dem Spiel in Dortmund in der Mixzone gesprochen. Der Nico lässt sich da immer so ein bisschen feiern. Da war alles voll an Reportern, an Journalisten. Und er hat einmal die Hand geklatscht, hat gesagt, so, wer will was, ist vorbeigelaufen an uns. Hat einmal die Runde gedreht, denn man muss ja tatsächlich einmal an den Reportern vorbeilaufen. Und dann ist er trotzdem beim Stehen geblieben und hat gesagt, nee, klar, wir können ganz kurz über das Spiel sprechen. Er hat für mich in beiden Spielen in Mailand, aber auch im Rückspiel, eine richtig gute Leistung gezeigt. Und deshalb auf jeden Fall ein Kandidat auch für mich, für die Nationalmannschaft dort in der Startelf zu stehen. Pascal Groß hatte gute
Farben. Ich will aber ganz kurz zu Nico reingehen. Ich fand halt in Mailand, klar, da hat sich das Spiel halt gedreht, ne, mit dem Wechseln. Und da war er auch, wie ich fand, ein ganz wichtiger Teil davon, dass das Spiel der deutschen Nationalmannschaft viel stabiler war als in der ersten Hälfte. Da fand ich ihn schon richtig gut. Und der hat halt mittlerweile echt diese Präsenz, ne, und auch diesen Bock. Da merkst du halt all das. Kommen wir nachher beim BVB nochmal zu, was halt viele sagen, das fehlt uns bei Borussia Dortmund. Ne? Ich finde, das bringt Nico Schlotterbeck alles mit und das hat er auch in den Länderspielen gezeigt. Ja,
ist der Groß. Definitiv. Ja, und vor allen Dingen ist er auch ein, würde ich sagen, ein Lieblingsspieler, aber Julian Nagelsmann schätzt den sehr, gerade auch für die Art und Weise, in jedem Training Vollgas zu geben, ein bisschen auch eine im positiven Sinne größere Klappe zu haben.
Wenn er Viererkette spielt?
Ja, was macht er, wenn er Viererkette spielt? Das wird interessant. Also ich glaube dann trotzdem, dass in Mittelstädt oder auch in David Raum da immer noch den Vorzug haben. Es gibt noch einen Robin Gosens, da haben wir auch drüber gesprochen, Jesko, ne? Wie überraschend das war. Du hast die Spiele auch mit Florenz gesehen, dass der nicht dabei war. Also da ist man hinten links schon gut aufgestellt, aber
das wird ja auch Innenverteidigung, ne? Könnte Rüdiger oder Tah rausschmeißen, aber das funktioniert halt mit den beiden, ne?
Das funktioniert gut, das macht er nicht. Die sind so gefestigt aktuell, verstehen sich da wirklich, wirklich blind. Also das sehe ich, glaube ich, nicht. Aber um auf Pascal Groß, den Zweiten im Bunde zu kommen, der hat es ordentlich gemacht, der hat es in manchen Phasen sogar sehr gut gemacht. Insgesamt würde ich sagen, war das ein ganz okaye 2 Spiele. Das ist ja immer so einer, ich glaube, der läuft unter Radar für viele, ne? Weil er jetzt nicht, ähnlich wie Toni Groß, über Jahre hinweg jetzt nicht der ist, der vielleicht, will ihn nicht mit Groß vergleichen, ne? Aber du weißt, was ich meine, der Strahl ja da also auffällt. Ne?
Ja.
Genau, so, ne? Er schießt jetzt nicht die Tore, er ist jetzt nicht der krasse Assistgeber, aber eben wahnsinnig wichtig für so ein Spiel, um auch mal auf den Ball zu treten, auch mal ein bisschen Ruhe reinzubringen, das Spiel dann wieder anzukurbeln.
Das hat er schon. Nenne ich die immer, ne? Das sind so Spieler, wo der Trainer halt noch ganz andere Dinge sieht. Muss man auch mal ehrlich sein, wir sind halt die meisten von uns keine ausgebildeten Fußballtrainer. Und der macht halt Dinge, die sehen Trainer nochmal ganz anders, wenn der Räume besetzt, wenn der Pässe spielt, wo wir sagen, warum spielt er jetzt quer? Sagt er, war genau der richtige Pass, weil jetzt können wir das Spiel verlagern. Der macht halt einfach viel richtig, ne, und wenig falsch.
Ja, und das ist ganz interessant, was du ansprichst mit Trainerspieler, denn es ist so, haben wir uns auch nochmal umgehört, dass das Trainerteam, dass auch Benji Glück, dass Sandro Wagner, dass Julian Nagelsmann tatsächlich auch sehr oft mit Pascal Groß sprechen und hier und da auch mal telefonieren außerhalb von Länderspielperioden, weil sie auch mal seine Meinung hören wollen, weil er eben jemand ist, der so ein verlängerter Arm für den Trainer auf dem Platz ist. Und er will ja auch irgendwann Trainer werden, will seinen Trainerschein irgendwann machen. Das sagen tatsächlich ganz, ganz viele. Hat auch Nuri Sahin im Übrigen in der Vergangenheit schon gesagt, dass das eben einer ist, der mal ein guter Trainer werden kann. Und ich glaube, der Vergleich, langsame Spieler sind oft Trainer geworden, ne? Gute Trainer.
Scheinbar doch kein Passer, ne? Kovac auch kein Blitzer. Kann ich nicht bewerten, nie gesehen. Aber stimmt schon, da gibt es ein Muster. Pascal Groß ist ja auch so, es gibt ja so zwei Arten von Fußballern. Ne? Es gibt die einen, die sagen, ey, wenn ich nach Hause komme, da gucke ich keinen Fußball, da beschäftige ich mich auch gar nicht mit Fußball. Da ist Pascal Groß genau das Gegenteil. Der beschäftigt sich 24/7 mit Fußball. Und deswegen ist er dann halt auch, hat er halt auch so eine taktische Reife, ne? Muss man auch ehrlich sagen.
Total, absolut. Die taktische Reife, um vielleicht zum Dritten zu kommen, die fehlt ihm, glaube ich, manchmal. Ne?
Wir kommen zu Karim Adeyemi. Hallo.
Richtig, genau. Nein, eigentlich ein wahnsinnig guter Fußballer, ne? Von den Anlagen, von seinem Tempo, wenn er es ausspielt. Ich glaube, in diesem Spielverständnis kann er schon noch ein bisschen was tun, aber auch da in beiden Spielen zum Einsatz gekommen, hinten raus nochmal in den Schlussphase, hat im einen oder anderen Moment sein Tempo zeigen und ausspielen können. Ich glaube, es gab nochmal eine Szene in Dortmund, wo er einen Konter hatte. Ich glaube, unten rechts ist sogar Pascal Groß, wenn ich nicht alles täuschen will, gelaufen.
Ja.
Hat dann den Pass nicht perfekt zu Ende gespielt, war ein bisschen schade.
Was war Kleindienst, oder?
Oder es war Kleindienst.
Kleindienst, der den Querpass nicht hinbekommen hat. Aber Adeyemi auch, der ist für mich ja so eine Special Forces. Ne? Also so sehe ich den immer so ein bisschen. Das ist so ein Spieler, den würde ich als Trainer immer mitnehmen. Den bringe ich nicht von Anfang an, wenn ich gegen Italien spiele. Aber wenn ich 1-0 führe und ich merke, ich komme unter Druck und ich will dem Gegner nochmal richtig Angst machen, ne, dann hole ich mir den halt rein. Der bringt auch eine gewisse Aggressivität mit, finde ich auch immer ganz gut. Der lässt sich auch, der scheißt sich nichts, wie man so schön sagt beim Fußball.
Schubst aber einen weg, ne? Lämpelt auch mal.
So, genau, also, genau, sag doch mal, was willst du eigentlich von mir? Sorgt da auch nochmal für ein gewisses, ja, auch so ein bisschen breite Brust, ne? So, ihr könnt mir gar nichts. Und du hast halt diese Geschwindigkeit, ne, mit der du einfach jedem so brutal wehtun kannst, wenn er anlaufen muss. Deswegen, also für mich, ja, kommen wir mal zum Fazit. So, sind die drei für dich jetzt erstmal Nations League Final Four Kandidat und dann auch am Ende WM-Kandidat?
Ja, also Schlotterbeck würde ich sagen zu 100%. Bei Groß bin ich bei 99%. Bei Adeyemi muss man schon noch ein bisschen gucken, ne? Du darfst nicht vergessen, Havertz vorne in der Offensive verletzt, Florian Wirtz verletzt, ein Gnabry gar nicht dabei, wobei in aktueller Form er da auch, finde ich, nichts zu suchen hat. Aber
da sehe ich zum Beispiel auch Adeyemi mit seiner Geschwindigkeit vor Gnabry. Weil Gnabry, bei allem Respekt vor seiner Leistung, aber solche Spieler hast du. Aber so ein Spieler, der so schnell ist wie Adeyemi, hast du sonst nicht. Der muss mit zur WM, sage ich.
Ja, ist auf jeden Fall ein guter Call. Ich finde trotzdem, er muss sich auch insofern erarbeiten, dass er eine gewisse Stabilität und Konstanz reinbekommt. Ne? Beim BVB in den letzten Wochen ja schon auch einer der Besseren und der Stärkeren, aber diese Konstanz muss er halt auch ein Stück weit reinkriegen. Zu 100% dabei ist er aktuell nicht, wird er nicht sein, aber ich glaube, wenn er die Form bestätigt, dann weiß schon auch Julian Nagelsmann, was er an ihm hat. Was ich übrigens ganz interessant finde, in der Mixzone hatten wir dann noch mit ihm gesprochen. Kollege Flo Plettenberg und Fabi Schreiner haben ihn abgefangen und er hat schon ans Nations League Final vorgedacht gegen Portugal und hat gemeint, das Trikot vom Ronaldo, das will er sich ergaunern. Finde ich ganz gut.
Wahrscheinlich. Ja.
Ist ja wahrscheinlich nicht der Einzige, ne? Die wahrscheinlich schon vor dem Anpfiff hingehen und sagen, ey Cristiano, bitte gib's mir. So, kann ich auch verstehen. Trotzdem Fokus lenken auf das, was wirklich wichtig ist. Ja, aber das haben sie gut gemacht.
Wer könnte denn die Handynummer von Cristiano Ronaldo haben? Aus der Mannschaft?
Rüdiger. Aus der Mannschaft?
Ja, oder?
Rüdiger
genau, wahrscheinlich.
Rüdiger würde ich sagen.
Sonst rufen sie Toni Kroos an, vielleicht gibt er sie weiter oder der vermittelt. Kevin schon vorstellen, dass da einer mal textet und sagt, ey Cristiano, übrigens, wir spielen gegeneinander, ich trete dich nicht um, dafür kriege ich dein Trikot.
Ja, gute Frage, aber sonst... Sonst ist, glaube ich, die Zeit der Spieler vorbei. Ich kann mir vorstellen, dass sowas vielleicht noch früher in Jerome Boateng oder sowas hatte.
Ja.
Sollen Sie mal den Rüdiger oder den notfalls den Toni fragen, ob die beiden helfen können. So, ne?
Jetzt kommen wir, mache ich eine mega Überleitung, nämlich zu einem, der nicht dabei war, der aber schon mal dabei war und der gerne dabei wäre, nämlich Waldemar Anton. Ja, als Kapitän von Stuttgart, gerade verlängert, dann plötzlich zum BVB gewechselt, wollte hier die ganz große Karriere starten. Um es mal freundlich zu sagen, hat nicht funktioniert. Aber jeder Trainer steht auf ihn.
Genau so ist es, weil er einfach einer ist, der als Führungsspieler geholt wurde, gekommen ist, als Vizekapitän vom VfB Stuttgart und einfach einer ist, der, so haben wir uns von mehreren Seiten auch nochmal bestätigen lassen, in jedem Training Vollgas gibt, in jedem Training fordert, in jedem Training nervt, auch hier und da mal aneckt bei den Mitspielern, weil er eben jemand ist, der auch hergekommen ist, um Erfolg zu haben, natürlich mit Borussia Dortmund. Deswegen nervt ihn die aktuelle Situation, ist doch auch klar. Du wirst irgendwie im Spiel gegen Stuttgart in Dortmund verhöhnt von den VfB-Fans. Da hat er ein schwaches Spiel gemacht, keine Frage. Schießt noch ein Eigentor. Er hatte das Spiel gegen Bologna. Das waren jetzt zwei Spiele, die einfach nicht gut waren. Das muss man ganz klar sagen. Das weiß er selbst auch. Da ist er auch so selbstkritisch genug. Und all das stört ihn natürlich. Ne? Dass dann auch wenn er es vielleicht offen nicht zugibt, aber dass dann VfB-Fans irgendwie singen und so ein bisschen Schadenfreude haben, dass er jetzt dahin gewechselt ist und die in der Krise sind. Ne? Also ist der schon sehr motiviert, da mit der Mannschaft rauszukommen und da auch mit etwas aufzubauen in diesem Umbruch, den es im Sommer geben soll. So,
Nico Kovac. Zwei Gedanken dazu einmal. Man liest ja auch nichts von ihm, dass er sich irgendwie beschwert. Ne? Er gibt jetzt keine Interviews, wo er unterschwellig sagt, ey, das ist hier alles scheiße, ich will hier spielen. Das kommt von dem nicht. Ne? Und jeder Spieler, ich meine, du weißt es auch, jeder Trainer, mit dem wir sprechen, der sagt, den Anton, den will ich halt unbedingt drin haben. Nuri Sahin hat ja am Anfang der Saison sogar mit Dreierkette spielen lassen, weil er ihn unbedingt drin haben wollte. Ne? Und es hat dann halt nicht richtig funktioniert und dann ist er halt eher auch irgendwann rausgeflogen. Aber sie wollen ihn halt alle drin haben.
Ja, genau. Und das ist halt auch immer ein ganz gutes Indiz, dass du vielleicht auch nicht so weit weg von der Mannschaft bist, wie das hier und da auch vielleicht auf dem Papier mal zwischendurch erscheint hat. Und jetzt kommen wir zu unserem Thema, was ganz interessant ist. Nico Kovac hält wahnsinnig viel von ihm, weil er eben einer ist, der auch während dieser Länderspielpause Vollgas gibt, in jedem Training bis an die Grenze geht. Das hat er so auch zuletzt mal öffentlich gesagt, Nico Kovac, und geschwärmt. Und deshalb überlegt Nico Kovac tatsächlich sogar, ihn als Sechser aufzubieten. Vielleicht schon am Sonntag im Spiel gegen Mainz, je nachdem auch, wie es mit Kani Choupo-Emeka aussieht, wie fit er ist. Wir dürfen nicht vergessen, Sabitzer fällt aus, Metscher fällt aus, da hast du schon eine ziemliche Lücke. Und wenn man ein bisschen in die Vergangenheit zurückblickt, Waldemar Anton hat auf dieser Sechser-Position gespielt, bei Hannover 96 beispielsweise. Und Nico Kovac konnte sich auch sehr schnell zurückerinnern an ein Duell, ich glaube, mit Eintracht Frankfurt gegen Hannover, als Waldemar Anton auf der Sechserposition gespielt hat und ihn sogar ein Stück weit überzeugt hat. Deshalb liegt das natürlich nahe, wird im Training etwas getestet, einstudiert, dass es vielleicht diese Überraschung mit Waldemar Anton geben kann. Und da will ich mal von dir wissen, Jesko, wie glaubst du, das kann funktionieren? Weil wo wir uns, glaube ich, einig sind, ist, dass das mit als Rechtsverteidiger nicht geklappt hat. Ne? In Lille war es ein schwaches Spiel, was aber auch nicht nur an ihm lag, sondern auch daran, dass Karim Adeyemi und die Offensiven auf der Seite einfach nicht zugemacht haben. Gegen Leipzig hat es nicht funktioniert. Ne? Deshalb die Frage an dich, ist das dann die Position oder vielleicht das Zentrum? Oder sagst du, ey, lass ihn in der Innenverteidigung spielen, der Innenverteidiger?
Ja, also ich finde es eine super, super, super Idee. Ich finde es immer gut, Spieler auch mal so ein bisschen artfremd einzusetzen und sein Profil passt halt auch auf die Sechs. Ne? Der ist zweikampfstark. Er ist halt nicht der Allerschnellste und das geht ihm dann halt auf der Rechtsverteidigerposition ein bisschen ab. Deswegen bin ich ja auch kein Fan von Pascal Groß auf rechts. Du brauchst einfach Geschwindigkeit heutzutage. Du musst vorne für Überzahl schaffen, musst dann aber auch schnell wieder hinten sein, um dann deine Seite zuzumachen. Und da brauchst du einfach eine Grundgeschwindigkeit für. Und du hast mit Julian Riasson, ich finde, wiederum einen, der einfach für den BVB ein super Rechtsverteidiger ist. Deswegen sehe ich auf rechts auch gar nicht die Not, Waldemar Anton da hinzustellen. Ich muss gestehen, ich habe immer noch nie auf der Sechs so richtig spielen sehen. Bin gespannt, ob wir es dann zu sehen kriegen. Die Chancen sind ja durchaus da, dass er wirklich dann auch gegen Mainz in der Startelf auf der 6 steht, weil Sabitzer und Metscher, wie du sagst, ausfallen. Ich sehe sein Profil total auf der 6, weil das sieht man halt auch in den Spielen. Ein guter Fußballer ist er halt auch und das gehört auch dazu.
Um es einmal nochmal abzuschließen, Choupo-Emeka, vielleicht nochmal das Mini-Update, haben wir unter der Woche auch berichtet. Das ist vielleicht auch nochmal an euch ganz interessant und wichtig, warum wir diesen Podcast machen. Wir dürfen immer nicht vergessen, mit Sky Sport News sind wir natürlich ein Premium-Produkt. Das wissen wir selbst, dass uns viele Leute gucken, aber viele Leute auch eben nicht die Zeit haben oder vielleicht auch nicht das Sky-Abo haben, um uns regelmäßig zu sehen, weil Jesko, wir ja wirklich jeden Tag dort flimmern und über den BVB reden. Und auch ein Grund, warum wir dann gesagt haben, ey komm, lass uns doch mal so einen Podcast machen, wo wir vielleicht nochmal ein bisschen länger, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, und vielleicht auch mal über Infos sprechen können, die vielleicht mal hier und da sonst nicht jeden erreichen. Und deswegen bei Chukwuemeka haben wir auch berichtet, Jesko, ne, dass es den Plan gibt, ihn so matchfit zu bekommen, dass er vielleicht am Sonntag auch schon gegen Mainz in der Startelf steht, ist in der Länderspielpause in Deutschland geblieben, irgendwie nicht mit der U21 oder sonst was unterwegs gewesen in England, sondern tatsächlich in Dortmund geblieben, in Brake geschuftet. Er hatte ja diese Knieprobleme, mit denen er aus Chelsea im Winter gekommen war, und da hören wir auch, dass er so gute Fortschritte macht, dass sie optimistisch sind, ihn vielleicht noch nicht über 90 Minuten ganz fit zu bekommen, aber zumindest in die Richtung, dass er spielen kann. Und dann werde ich, oder dann bin ich echt gespannt, was Niko Kovac am Ende machen wird oder wie er vielleicht auch dieses Zweier-, Dreier-Mittelfeld dann verändert.
Und wo er ihn hinstellt. Ne? Also gerade bei Chukwuemeka ist die Frage, nehme ich Brandt raus, stelle ich ihn auf die 10? Also mir gefällt er ja total gut als Fußballer, einfach der Chukwuemeka, auch wenn er, ich glaube 56, ich habe es ja recherchiert, 54 oder 56 Minuten hat er bisher gespielt für den BVB, und der Hype ist schon da. Sprich mal mit den Fans, ja, wen die geil finden, das ist Chukwuemeka, obwohl sie ihn eigentlich, wenn man ehrlich ist, noch gar nicht gesehen haben. So richtig, ne?
Ja, aber weil es halt wieder so, das ist so ein BVB-Spieler aus der Vergangenheit. Ich glaube, die Sehnsucht ist eher da, jetzt mal überspitzt gesagt, nicht die Groß, die Antons, die Bayers vielleicht zu holen, auch wenn ich wirklich was in denen sehe, sondern aus der Vergangenheit eher die Pulisics, die Sanchos, die Dembélés, die Aubameyangs, die Haalands.
Genau.
So, ne? Und das ist halt wieder ein Spieler, der was Besonderes ist, der aus dem Ausland kommt, der vielleicht auch irgendwas verkörpert, worauf der BVB dann vielleicht wieder stolz ist oder stolz sein kann. Ne? Kaufoption 35 Millionen Euro, Leihgebühr 1 Million Euro, um das nochmal abzuschließen, habe ich.
Ne? Bei der Kaufoption, kriege ich mal kurz rein, ihr als TU-Experten, kommst du da drunter irgendwie oder müssen es dann 35 sein?
Es müssen 35 sein, ist dann aber natürlich auch immer die Frage im Sommer Angebot und Nachfrage, ne? Wenn es jetzt, sag mal, keinen Verein gibt, der irgendwie bereit ist, die sonst zu ziehen, oder der kommt und sagt, ey, wir wollen den zwingend haben. Vielleicht hat der BVB da schon auch irgendwie nochmal Möglichkeiten, in den weiteren Dialog zu gehen. Chelsea muss auch aus Financial Fair Play gucken, muss auch vertrauen, dass sie, ne, dass
können sie sich das erlauben, nicht zu. Ne? Können sie sich das erlauben, auf 35 Millionen zu beharren? Wenn der BVB kommt, hier stellt einen Koffer hin und sagt, da sind 20 Millionen drin und werden gerne den Chukwuemeka dafür, macht ihr das oder nicht? Ne? Dann werden die dann wahrscheinlich auch irgendwann sagen.
In irgendeiner Summe glaube ich ja, dass es da wahrscheinlich schon Handlungsspielraum gibt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es die Summe Richtung 20 oder sowas, 25 ist. Das müsste dann schon ein bisschen mehr sein, glaube ich. So, ja, kann ich, glaube ich, am Ende doch, aber du weißt am Ende nicht, wie der Markt im Sommer aussieht. Ne? Und auch da finde ich immer interessant, wie schnell die Fans sind. Du hast gesagt, ne, wie viel waren es, 54 Minuten, und alle sagen schon, wir dürfen nicht den gleichen Fehler machen wie bei Marzen, wir dürfen nicht den Fehler machen wie bei Hakimi. Darf man schon noch nicht vergessen, der Marzen ist für 45 am Ende zu Aston Villa gewechselt, oder? Also, das kannst du nicht mal eben locker zahlen. Du kannst keinen Ferdi Cardioglu, Wunschspieler von Origin, mal eben für 35 holen. Und Hakimi, weiß ich gar nicht, gab es damals das Matching Right, aber der ist dann für 40 oder über, ne, glaube ich, zu dann gewechselt ins Ausland, ne? Zu Inter
war gegangen, ne?
Genau,
ja, ja.
Zu Inter.
Also, ich wollte also, diese Vergleiche hinken halt auch brutal, ne? Und bei Ian Marzen war es ja auch nach unseren Infos so, der hat dem BVB 3 Monate lang erzählt, dass er unbedingt dahin will und eigentlich nichts anderes will. Ne? Und dann kommt er irgendwann und sagt, ich gehe zu Aston Villa, sorry. Ja. Birmingham ist auch ganz schön.
Ja.
Ne, so, da machst du halt nichts. Ne? Da machst du nichts.
Ja.
So, deswegen, ich finde das immer schwierig, da auch so Druck aufzubauen, weil am Ende zeigen jetzt alle mit dem Finger auf Sebastian Kehl und sagen, hier, du hast das bei denen nicht hingekriegt. Das ist mir immer, also mir ist das immer zu einfach. Ich kann das verstehen, ne, weil wir natürlich nochmal ganz anderen Einblick darin haben. Aber was es da auch fürs um Suppen geht, ja, die hin und her geschoben werden, da ist es halt nicht so einfach, dass man mal eben sagt, okay, den holen wir uns mal. Da
sind ja
vorbei beim BVB.
Ja, genau. Und du darfst nicht vergessen, A, die Zeiten sind vorbei, B, in der Champions League landest du jetzt wahrscheinlich so, ich weiß nicht, wie es statistisch ist, ob es eine Zahl gibt.
So, ich glaube schon, eine Null,
ja, genau. So, da kommen sie nicht hin. Das heißt, dir fehlt schon richtig viel Geld an fehlenden Einnahmen, die du nicht hast durch die Champions League. Du darfst nicht vergessen, klar, du hast die Club-WM, da kalkulierst du irgendwie konservativ mit 50, 60 Millionen. Du hast aber einen Jan Koto jetzt schon mit 25 Millionen, den wirst du ziehen, in den Büchern stehen. Das heißt, 25 Millionen minus an einem Transfer, den du schon ausgegeben hast. du weißt nicht, kommst du in die Euroleague oder kommst du gar nicht rein. Wenn du gar nicht reinrutschst, dann startest du ja schon mit 70, 80 Millionen miese, ne? Ohne Champions League Vorrunde oder Gruppenphase und Co-to-Kauf, ne? Also so, und dann irgendwie zu rufen, ihr müsst einen Schuckboy-Make-up 35 Millionen holen. Ja,
der wo du auch noch andere Baustellen hast.
Wo du auch noch andere Baustellen hast, ja. Also da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Die schauen sich ganz genau an, die sind begeistert. Das hat uns Niko Kovac, wir haben ihn ja auch so im Hintergrundgespräch getroffen, ja auch gesagt, ne, dass er den Spieler super findet, dass das für ihn natürlich schon ein qualitativer Gewinn irgendwie ist. Aber natürlich müssen sie jetzt schauen, in welchem Wettbewerb landen sie, wie sieht das aus? Wie fit ist er? Das
gehört auch zur Wahrheit dazu, ne? Also ich meine, der ist seit Februar hier und hat 54 Minuten oder 56 Minuten gespielt. Ne? Das ist natürlich dann auch ein Argument, wo du dann auch mal aufs Preisschild schauen musst und sagen musst, ja, okay, also Preis-Leistung passt da einfach nicht und da müssen wir halt vorsichtig sein, weil die Erfahrung haben sie auch bei Felix Metscher am Anfang gemacht und jetzt ja auch gerade wieder, ne? Dass sie da richtig viel Geld hingelegt haben und der Payback kommt so langsam, ist auch nochmal ein Thema wahrscheinlich für einen anderen Podcast, aber da musst du natürlich am Ende auch ein bisschen vorsichtig sein.
Genauso ist es. Tendenz haben wir euch ja im Transfer-Update am Montag berichtet, ist wahrscheinlich eher aktuell in die Richtung, es nicht zu machen oder nicht machen zu können. Aber auch da müssen wir einfach die nächsten Wochen abwarten, in welche Richtung sich das alles bewegt und geht. Aber dass Chukwuemeka mega qualitativ ein super Spieler ist, ich glaube, da müssen wir gar nicht drum rumreden, Jesko, ne?
Nee. So. Bist du eigentlich ein Faktenfuchs hier?
Ein Faktenfuchs.
Ja, was zum Beispiel die Spiele gegen Mainz 05 angeht.
Mit was für Fakten willst du um die Ecke kommen?
Nee, interessiert. Ja. Weißt du, wann der BVB das letzte Mal gegen Mainz,
gegen Mainz gewonnen hat?
Ja. Hey. Ich habe jetzt auch nachgeguckt, ne? Bin ich ganz ehrlich.
Ja. So. Ja, gut, klar. Wir erinnern uns alle an das Drama 2023 zurück im Mai, ne? Das ist völlig klar, sage ich übrigens bis heute, wenn Amber John den Elfmeter schießt, dann wird Dortmund deutscher Meister.
Ich auch, 100%.
So, dann erinnere ich mich an ein weiteres Heimspiel, was sie verloren haben, ein Auswärtsspiel in Mainz, was sie verloren haben. Vier Jahre?
Ich recherchiere gerade. Ja, ich recherchiere. 2022, 2023, da gab es den letzten Sieg in Mainz.
Dortmund.
Also in Mainz. 1-2. Und die Tore haben geschossen Riasson und Reyna.
Das war der Rias von Laub über das ganze Feld, glaube ich. Kann das sein?
Genau.
Genau.
Und seitdem gab es ein 2-2 in Dortmund, das 1-1 in Dortmund, ein 0-3 in Mainz, aus Dortmunder Sicht jetzt gesehen, und ein 1-3 gegen Mainz. Also ich hau mal Angstgegner raus, ne? Vom BVB. Also das ist echt brutal.
Ja, definitiv. Und vor allen Dingen die Mainzer machen das richtig gut. Nadim Amiri, der auch in der Nationalmannschaft jetzt in beiden Spielen, wobei er in den zweiten Kammerlein, genau, gespielt hat. Bernd Laufert, Henriksen, ein positiv Verrückter, der irgendwie alle heiß macht und aufs Grab gebracht hat.
Der hat ja Klopp bei. Also, der hat ja, wenn ich den da vor der Kurve sehe, der hat ja so viel von Jürgen Klopp. Ja, ein bisschen längere Haare, gebe ich zu. Aber ansonsten hat er ja auch diese unendliche Energie. Schon wenn ich Interviews mit dem sehe, spüre ich die Energie. Da hätte ich sofort Bock, würde ich sofort hier Stollen draufschrauben und sagen, Trainer, ich lauf, ist mir egal, stell mich hin, wo du willst, ich lauf für dich. So einer ist das.
Ja, ich habe schon den einen oder anderen, ich bin ja viel, manche meinen ja, ich bin hauptberuflich auf Twitter oder X unterwegs, die dann irgendwie schreiben, sie wissen schon, was im Sommer passiert, der Watz geholt den Klopp 2.0 mit Henriksen und gib ihm. Nein, ganz so weit sind wir da noch nicht, aber dass der Name natürlich interessant ist und spannend ist, das ist auch klar, aber so klar gibt der Klopp-Vibes. Wie gesagt, es ist jetzt kein Thema in Dortmund, nicht falsch verstehen, aber
genau, ihr müsst auch vorsichtig sein, ne? Und hier die Überschrift schon. Ja, Herr Henriksen, Kandidat in Dortmund.
Genau, Sky Reporter im neuen Podcast, hauen raus, Henriksen, neuer Kandidat. Nein, also ist gerade nicht so, aber trotzdem kann man natürlich über den Namen diskutieren, weil Jesko, ne, die Dortmunder ja schon auch gucken müssen, ja, in Richtung Sommer. Die Zukunft von Niko Kovac ist unklar, auch wenn er einen Vertrag noch bis 2026 hat. Vieles liegt eben daran, ob und wie er die Mannschaft stabilisiert und ob er sie in Richtung Europa führt, weil das jetzt das Minimalziel ist, die Europa League. Das wurde auch intern ausgerufen, das wollen sie unbedingt erreichen. Soll das am Ende schaffen, ne? Einer ist weg mit Sebastian Hoeneß, auf den haben sich die Dortmunder nie so richtig hin und zu bewegt.
Ja, ich sag ja, ich sag mal so, der hat jetzt gerade seinen Vertrag verlängert, ne? Wenn wir jetzt mal 12 Monate zurückschauen, da hat ein Kapitän beim VfB Stuttgart seinen Vertrag verlängert und ist dann im Sommer fröhlich nach Dortmund gewechselt, weil der war Anton, hatten wir schon hier im Podcast. Nein, ich bin da bei dir, so schätze ich auch Sebastian Hoeneß gar nicht ein. Ich schätze den wirklich als jemand ein, der sehr, sehr genau weiß, was er an Stuttgart hat. Ja, dankbar ist immer so ein Wort. Das hat im Profifußball für mich nicht so viel zu suchen. Geht nicht um Dankbarkeit. Das ist der Job. Aber es ist schon so, dass der gemerkt hat, wie gut er sich da entwickeln kann und entwickeln konnte und da schon zu schätzen weiß und sich selbst, glaube ich, auch so einschätzen kann, dass sein eigener Prozess noch nicht zu Ende ist, ne? Dass er sich noch weiterentwickeln kann, und das wahrscheinlich in Stuttgart besser kann als in Dortmund, wo nach der dritten Niederlage sofort der Mob auf der Matte steht und sagt, hier, du bist der Nächste, der hier weg ist.
Ja, und du musst ja gerade auch sagen, in der aktuellen Situation den BVB zu übernehmen, ne, wo alles unklar ist, du weißt nicht, was ist mit Sebastian Kehl im Sommer, bleibt Lars Ricken, was macht Watzke, zieht er sich zurück oder geht er jetzt doch nochmal in die Vollen und versucht alles zu verändern, ne? Wer kommt, wie viel Geld hast du zur Verfügung, du hast unfassbar hohe Erwartungen und jeder, der kommt, muss diesen Verein wieder in ruhige Gewässer führen und nach außen irgendwie repräsentieren. Das ist schon keine einfache Aufgabe. Aber Jesko, wir haben es eigentlich gar nicht auf dem Zettel gehabt, mich würde es aber trotzdem mal von dir interessieren.
Ganz kurz, ich muss noch einmal kurz Mainz abschließen.
Ja. Weil achso, ja stimmt.
Dortmund und Mainz, ja, am Sonntag wird gespielt übrigens in Dortmund. Dortmund und Mainz trennen in der Tabelle 10 Punkte.
Wahnsinn.
10 Punkte. Und das zum Ende der Saison hin. Ne? Also das ist schon brutal. So, jetzt.
Das ist auf jeden Fall ein richtiges Blatt. Mich würde mal interessieren. Wir sprechen ja auch oft drüber. Ne? Nico Kovac, war es die richtige Wahl? War es nicht die richtige Wahl? Ich würde es mal eher darauf lenken. Hättest du jetzt rückblickend mit Mike Schulberg eher weitergemacht? Weil es gibt ja auch viele, die sagen, nee, okay, weil, warum?
Ich schätze Mike Thulberg als Typ. Der hat auch in diesen Spielen, die er hatte, ganz viel Energie da reingebracht. Aber da es klar war, dass noch eine Rückrunde zu spielen ist, eine gesamte Rückrunde, glaube ich nicht, dass er der Typ gewesen wäre, eben diesen unruhigen BVB da durchzuführen. Weil, klar, du hast 3 Spiele, wo er da ist, volle Euphorie. Ja, Thulberg Hype in Dortmund. Er macht das super, er bringt die Truppe wirklich für einen kurzen Zeitraum dahin, wo sie hin musste. Das hat er super gemacht. Aber ob das dann langfristig geklappt hätte, ob du dir denn nicht langfristig einen U19-Trainer verbrannt hättest, den du im Verein gerne haben willst und den du auch brauchst und der auch deinem Nachwuchs unglaublich gut tut, weil du ihn bei den Profis verbrennst, weil es dann eben ab Spiel 4 plötzlich nicht mehr so gut funktioniert und du dann plötzlich 2 Niederlagen einsammelst. Ich fand die Entscheidung völlig richtig, Mike Thulberg dann wieder die U19 zu geben, die in Dortmund einen ganz hohen Stellenwert hat. Also das hat er auch selber gar nicht so als Rückschritt empfunden, sondern der ist da schon auch ganz gerne unterwegs in der U19.
Ich sehe es, ich bin nicht komplett anderer Meinung, aber ich finde trotzdem, was er geschafft hat, und das spüre ich auch immer wieder in Gesprächen mit Fans, die vorm Stadion stehen, die uns auch bei Schalten ansprechen, die Ordner, die zu einem kommen und meinen, ey, ich hatte unter dem Thulberg hatte ich das Gefühl, ich hatte Bock ins Stadion zu gehen, so, ne, ja. weil da ein Irrer am Spielfeld dran steht, der den Feuer macht, der die Süd anheizt, der, und das fand ich zum Beispiel geil, der auch mal am Karim Adeyemi sagt, wenn du nicht rennst, dann wechsle ich dich halt in der 87. wieder aus, ne, der natürlich nichts zu verlieren hatte, so, ne, deswegen musst du natürlich auch so ein bisschen vorsichtig sein bei einem Trainer, bei dem du weißt, du bist die nächsten 1,5 oder das nächste Jahr irgendwie fest angestellt und kein Interimstrainer. Muss natürlich auch aufpassen, vergraulst du damit einen Adeyemi oder eben nicht, ne? Aber dass er durchgreift, dass er irgendwie diese positiv verrückte Ausstrahlung hatte, er war kein ruhiger, er war jetzt nicht dafür da, ne, wenn es in einem Verein brennt, weiß ich nicht, ob der dann der Fellbock und das Gesicht ist, der dann so ein bisschen Ruhe reinkriegt. Aber das hätte ich mir in manchen Punkten ein bisschen mehr von Nico Kovac gewünscht, so, ne? Ich finde die Idee nicht. Ich fand ihn nicht so falsch und verkehrt, weil Nico Kovac, ich habe ihn in Frankfurt sehr oft gesehen, ich bin ja gebürtiger Frankfurter und deswegen auch immer den Blick dahin und habe mir ein bisschen gewünscht, dass das der Nico aus Frankfurt ist, der mit dieser Büffelherde, der mit einer schwierigen Kabine umgehen kann, der auch mal durchgreift, der Disziplin, ne? Und der nicht einen Brand auf eine Stufe mit Musiala und Wirtz hebt, der nicht sagt, wie großartig der Sabitzer spielt, der keinen einzigen Scorer in dieser Saison erzielt hat, so, ne? Der vielleicht ein bisschen mehr, in Anführungszeichen, dieser Drecksack ist, und den Jungs Beine macht, so, ne? Und
ja, aber du hast es ja richtig gesagt, ne? Hätte Thulberg das auf Strecke machen können? Das ist halt, ich meine, das ist jetzt, wir sind jetzt im Konjunktiv, ne? So wissen wir nicht. Und da musst du dann halt auch als Verantwortliche überlegen, trauen wir ihm das zu? Sie kennen ihn ja seit Jahren, sie kennen ihn sehr gut. Gerade Lars Ricken kennt ihn ja hervorragend als ehemaliger Chef vom Leistungsnachwuchszentrum. Wir können es ja da mal in den Raum schmeißen und sagen, ja, wäre besser mit ihm gewesen. Ne? Da kriegst
du viele Fans auf die Füße. Ja, oder du machst das Modell und stellst ihm ein Co-Trainer-Gesicht, der erfahren, der routiniert, der ein bisschen ruhiger ist an die Seite. So, klar, ist jetzt hin und her gesprochen.
Peter Herrmann direkt Handy ausgemacht, ne? So.
Genau. Ja. Also sie müssen jetzt mit Niko Kovac schaffen und irgendwie versuchen, da reinzukommen. Jesko, ne? Was wollen wir als nächstes Thema machen? Wir wollten drüber sprechen, welche Spieler unter Niko Kovac, glaube ich, ne?
Oder machen wir erst Aki Vatsev?
Lass uns Aki zum Schluss machen, oder? Oder
okay. Rausmachen. Ja. Lass uns. Oh, jetzt wird spannend. Jetzt Teaser dürfen wir nicht vergessen, Mann. Ne? Aber wir machen
jetzt. Ja, genau. Bleibst du auf? Das hast du nicht vergessen.
Du hast jetzt echt ein paar Spieler im Kader, auf die du jetzt einfach bauen musst und die auch, wie ich finde, in den letzten Wochen gezeigt haben, dass sie da auch Vertrauen verdienen. Fangen wir im Tor an. Gregor Kobel hat sich unter Niko Kovac klar gesteigert. Also das zeigen auch die Zahlen. Ne? Der hat nur 5 weiße Westen übrigens in der Bundesliga gesammelt in dieser Saison. Nur 5. Und wir sind im letzten Drittel. Das ist natürlich zu wenig. 2 davon, aber unter den wenigen Spielen bei Niko Kovac. Das zeigt dann schon, dass er sich verbessert hat. Er wird halt nicht mehr so viel ins Spiel eingebunden. Ne? Das ist, glaube ich, das, was ihm zurzeit auch entgegenkommt.
Damit hatte er sehr große Probleme. Deshalb war er jetzt auch nicht der große Nuri Sahin-Fan. Das muss man auch so klar sagen, weil natürlich Nuri sehr stur an seiner Ballbesitzidee festgehalten hat, auch hinten raus das Spiel zu eröffnen. Und da werden die Schwächen schon ein bisschen von Gregor aufgezeigt. Ne? Dass er aber in der Luft, dass er auf der Linie herausragend ist, nach wie vor. Ne?
Auch in der Strafraumbeherrschung. Was mir fehlt tatsächlich, ist das Spiel schnell machen manchmal. Ne? Ich sehe ihn manchmal, ich sehe ihn auch, er hat den Arm schon hinten und will das Ding wegfeuern und denkt sich dann, naja, doch, lieber nicht, lieber rolle ich ihn kurz irgendwo hin. Das sehe ich bei anderen Torhütern noch ein bisschen extremer, die den Ball im Prinzip mit der Ballaufnahme schon Schritte nach vorne machen, den Kopf oben haben. Klar, Manuel Neuer ist da das Paradebeispiel. Das fehlt mir bei Gregor Kobel noch so ein bisschen, aber grundsätzlich ist das ein absoluter Top-Torhüter. Ne? Und eben auch von der Einstellung her, der hat eine klare Meinung zu allem. Der hält da auch nicht hinterm Berg, eckt damit auch intern oft an. Also es gibt jetzt auch nicht nur Kobel-Fans im Verein und in der Mannschaft, aber er ist halt ein hervorragender Torhüter. Ne?
Ja, und da finde ich halt krass, wie schnell eine Saison irgendwie auch in der Meinung, letztes Jahr war Champions League-Torwart der Saison. Alle haben den abgefeiert, der geht irgendwann für weiß nicht wie viele Millionen auf die Insel oder sonst wo hin. Und dann durch diesen Schein-Fußball, durch diese vielen Gegentore, durch diese schlechte Abwehrabstimmung, die es insgesamt gab, werden auf einmal die Kritik und die Rufe auch an ihn lauter. Aber er ist einer, der sich dann auch in den Wind stellt. Der ist einer, der jetzt aktuell wieder erstarkt ist und deswegen, genau, definitiv einer, auf den sich Niko Kovac verlassen kann.
Nochmal ganz kurz so von wegen Schein-Fußball und der lässt hinten rausspielen. Das machen viele, viele Trainer, ne? Wo ich mir auch manchmal einen Kopf packe und denke so, ey, das kann er. Warum spielt der jetzt in dieser Situation hinten raus? Dann ballert den doch einfach mal weg.
Schlag
den
weg. Ball. Machst mal schlag mal an dich.
Ja, genau. Also das ist mir dann oft zu dogmatisch. Ne? Also das ist dann auch,
ne? Natürlich hat Kobel jetzt vielleicht nicht das allerbeste Spiel mit Ball. Aber wenn jetzt der Sechser vielleicht nicht entgegenkommt oder der Innenverteidiger sich nicht freilauft, weil wir von ihm ausführen, so, ja, wo soll er hinspielen, ne? Und wenn du ihn dann lang schlägst und der Trainer sagt, du sollst ihn nicht lang schlagen, du sollst eigentlich das machen, schwierige Situation. Aber, ja.
Ja, dann haben wir noch Emre Can. Kapitän, viel kritisiert, auch in dieser Saison, oft auch zu Recht. Seitdem er aber in die Innenverteidigung gerückt ist, ist das ein anderer Can, müssen wir ehrlich sein.
Ja, vor allen Dingen einer, der Niko Kovac hatte am Anfang seiner Amtszeit, hat er ja jedem Spieler, haben wir mal berichtet, Zettelchen hingelegt und hingegeben, auf denen sie unterschreiben konnten. Die 1 für Wunschposition XY, Nummer 2 meine zweite Wunschposition. Und Emre Can hat tatsächlich nicht die 6, sondern die 1 angegeben oder in der 1 angegeben. die Innenverteidigung und dass er das sieht, erkannt hat, auch für sich selbst, ne, dass er da vielleicht nicht aktiv am Spiel so richtig teilnimmt, ne, ist ja mal im Spielaufbau, ist er ja aber auch irgendwo als Innenverteidiger. Da sieht man einfach, wenn er seinen Job einfach verrichtet, wenn er dazwischen fegt, wenn er wegräumt, wenn er auch mal einen Ball nach vorne knüppelt, dann ist Emre eine Hilfe. Und er ist nie dieser Fußballer gewesen, der schön spielen muss, der einen No-Look-Pass macht, der so, ne, einfacher Fußball, einfach Emre, dann kann es, glaube ich, funktionieren. Und da bin ich gespannt. Ne? Einfach Emre erinnert sich noch an die Verpflichtung damals, ne? Wo er dann gegen Leverkusen dieses überragende Tor gemacht hat und alle gesagt haben, ey, das ist die beste Verpflichtung der letzten Jahre. Das ist der, wie Schaka jetzt in Leverkusen, erinnere ich mich noch zurück. Das ist einer, der dir mentalitätsmäßig gefehlt hat. So, ne? Aber das ist Emre auch. Ne? Emre ist einer, der in der Mannschaft recht beliebt ist, der überall mit jedem gut kann, der auch mit den Schwierigen gut kann, der wahnsinnig viel als Kapitän tut, ne? Sich aufreibt.
Die Dinge, die man nicht so sieht, ne? Da werden dann halt auch, wenn wir Gespräche führen, auch da immer sofort gelobt von allen, ne? Auch in der Phase, wo er unglaublich kritisiert wurde, sportlich, haben halt viele gesagt, ja, aber da, das bringt dir dann keine Punkte, ist aber auch für die Kabine wichtig, ne? Aber in der Innenverteidigung, diese körperliche Präsenz finde ich halt so geil von ihm, ne? Wenn der in den Zweikampf geht, der führt die gut, fault nicht mehr so viel, weil er eben nicht mehr einen Ball vertändelt, den man hinterher grätschen muss oder sowas, das macht er schon richtig gut.
Trotzdem jetzt gut, der BVB jetzt in der Zwickmühle wieder, ne?
Immer das Gleiche.
Katastrophale erste Hälfte und spielt eine überragende zweite Hälfte.
Ja.
Das ist ja irgendwie
gefühlt jedes Mal so. 26 Jahre.
Ja. Was machst du jetzt? Genau. Verlängern oder nicht verlängern.
Ja. Ja, dein Nebenmann Nico Schlotterbeck, haben wir gerade schon ganz viel drüber geredet. In der Nationalelf können wir jetzt nicht mehr viel zu sagen. Auch einer der echt, für mich der konstanteste BVB-Spieler eigentlich in dieser Saison und hat sich dann mit Schan an seiner Seite nochmal gesteigert. Das fand ich echt gut. Ich finde halt sein Passspiel auch, das ist mir auch bei der Nationalelf nochmal ganz bewusst geworden. Er kann diese Diagonalbälle, ne, links diagonal auf rechts spielen. Er kann aber auch diese scharfen, flachen Bälle in den Fuß des entgegenkommenden Zehners oder Achters spielen. Das macht er überragend, ja.
Mhm.
Definitiv. Julian Riason.
Ja. Richtig, ja. Riason.
Der ist halt, also klare Info, die wir haben. Kovac findet den total geil. Weil der bringt halt genau alles mit, was er will. Der Fitness, Aggressivität, Leidenschaft.
Der marschiert, der rennt.
Macht alles, egal welche Seite, links, rechts. Riason sagt, alles klar, mache ich, diskutiert nicht, zumindest nicht mit dem Trainer, aber gerne mal mit den Gegenspielern. Auch das brauchst du mal, ne? Brauchst auch ein Arschloch in der Mannschaft. Auch wenn Riason jetzt nicht das Vorzeige-Arschloch ist, was das angeht, aber der ist halt auch schon einer, der lässt sich auch nichts gefallen, ne? Der ist sofort dabei.
Jesko, ich erinnere mich zurück an einen Klassiker, den die Dortmunder, war glaube ich noch Haaland damals dabei und Bellingham, den, ich weiß gar nicht mehr, die Dortmunder haben es glaube ich knapp verloren, 2-3 oder so, wo der im Kabinentrakt, ich weiß nicht, ob du da dabei standest damals, den Kingsley Coman an die Gurgel
wollte. Der wollte immer die Wäsche, ne? Ja.
So,
ja,
ne? Ja. Wirklich mit rot und so offenen Augen hat er rübergeguckt und hat gesagt, ja. Komm, wo ist er? Bringing, so, gib ihn mir her, hat er den Gnabry gesagt. Alle haben sich ja, was ist mit dem los? Irgendwie noch 20 Minuten nach Abpfiff.
Ja.
Aber genauso Jungs brauchst du, ne? Und ich würde sagen, Preis-Leistung war das einer der besten BVB-Transfers der letzten Jahre, ne? Ausstiegsklausel 5 Millionen Union Berlin. Alle ein bisschen belächelt und gesagt, was wollen sie denn mit dem? Ist doch kein BVB-Spieler. Ja. Aber einer, der, glaube ich, auch in der Teamhierarchie so, wenn die in Richtung Sommer so ein bisschen aufgebrochen wird, verändert wird, auf den man sich verlassen kann und der eine deutlich bessere Rolle spielen sollte, ne?
Ja. BVB-Spieler hat mir mal ganz am Anfang der Zeit gesagt, hat gesagt, geiler Typ, das mit dem Ball, das bringen wir ihm noch bei. Und das ist tatsächlich auch passiert, ne? Ist auch fußballerisch in den letzten Monaten, im letzten Jahr nochmal echt besser geworden. Also geiler Typ, wichtiger Typ und gerade jetzt in dieser Phase einer, den du brauchst.
Genau. Da haben wir als vierten Serhou Guirassy.
Ja, also die Quote spricht halt für ihn. Ne? Der ist die Lebensversicherung, der schießt die Tore, zumindest in der Champions League hat das halt wirklich überragend gemacht, ist eigentlich der dafür gesorgt hat, dass die jetzt Viertelfinale gegen Barcelona spielen dürfen. Ich hätte fast ausscheiden gesagt, aber spielen dürfen erstmal.
Ausscheiden dürfen?
Ausscheiden. Nein, so weit ist es noch nicht. Und ich würde da auch noch nicht Das ist nicht unser Thema heute, da kommen wir bald zu, aber da will ich auch noch keinen Deckel drauf machen, dass die gegen Barcelona rausgeht.
Auf gar keinen Fall.
Aber Gerassi, boah, ist das ein guter Stürmer. Also klar, wir wussten das aus seiner Zeit in Stuttgart, aber wenn ich ehrlich bin, ich habe nicht die Zeit, mir dann auch noch hier das Stuttgart-Spiel anzuschauen und deswegen habe ich ihn halt, da, ich habe da immer so ein bisschen Tore gesehen und alles, aber wenn du den einfach im Spiel siehst, ne, wie der, was er alles kann, und er kann halt alles, ne, er kann schießen, er kann mit dem Rücken zum Tor arbeiten, er kann köpfen, er ist verhältnismäßig schnell, technisch stark. Manchmal frage ich mich, warum spielt er beim BVB? Aber er hat halt auch ein paar Jahre gebraucht, um das zu entwickeln. Ne? Fragt man Köln nach, wie sie Gerassi fanden, da sagen sie, oh, geht's so.
Ist echt so, ne? Also der hat eine wahnsinnige Entwicklung hingenommen. Ich bin auch ein großer Fan von ihm. Wie wir das auch aus der Kabine hören, ist er auch jemand, der mit vorangeht, der auch da mit den Leuten spricht, redet, der fordert, der einfach ein guter Typ ist, ne? Und der auch eine riesen Leidenschaft mitbringt. Mein Rat an ihn persönlich, aufhören zu lamentieren, aufhören zu fallen, aufhören, ne, dann kriegst du vielleicht auch mal wieder einen Elfmeter mehr, da mehr
Zirbel raus.
Die Theatralik
muss er einfach rauskriegen aus seinem Spiel, das nervt, ey, das nervt. Und dann auch dieses, wo du wirklich siehst, jetzt hat er sich hingeschmissen, setzt sich hin und macht den hier, so nach dem Motto, ey, das nervt auch die Schiedsrichter unterschwellig. Und da, wie du sagst, dann kriegst du einen Pfiff weniger, ne? Das ist einfach so, selbst ein Berechtigten.
Aber, sage ich dir auch, kann ich mir vorstellen, liegt auch ein Stück daran, natürlich will er jedes Spiel spielen, aber dass du nicht mal in einem, in Anführungszeichen, einfachen Spiel, die haben die Dortmunder nicht, aber nicht mal in einem Spiel wie gegen Bochum, Augsburg, weiß ich nicht was, mal die Möglichkeit hast, auch mal auf der Bank zu schnaufen, weil du einen guten Backup hast, weil es vielleicht auch sportlich läuft, weil du dann vielleicht auch als der die einzigen Tore so richtig machst, versucht irgendwie alles an dich zu reißen. Ich glaube, dass du deswegen natürlich auch wahnsinnig viel dich aufreibst und tust und machst, weil du merkst, es läuft nicht so richtig voran, so, ne? Ja, also Gerassi, definitiv einer, auf den sie sich verlassen können beim
und halt auch BVB. Echte Kaderlücke am Ende, ne? Das hat ja auch Niko Kovac schon das einige Male auch öffentlich durchblicken lassen, dass er, wen soll er da hinstellen? Wenn er ihn rausnimmt, wen soll er da hinstellen? Maxi Bayer ist einfach kein Mittelstürmer. Gar kein Typ dafür. Karim Adeyemi ist kein Typ dafür. Julian Brandt hat es auch schon mal versucht, irgendwann. Hätte irgendeinen Trainer, der ist auch kein Typ dafür. Wen willst du da hinstellen? Ne? Mit Malen hättest du noch einen gehabt, der irgendwie einem Anforderungsprofil erfüllt, weil er das auch in Eindhoven schon früher mal gespielt hat und sich da eigentlich auch fast wohl erfüllt als auf dem Flügel. Aber den hast du abgegeben. Und jetzt hast du wirklich keinen, der da Backup ist. Kein. Das ist ein fast.
Tatsächlich, Jesko, was thematisch so gut passt. Ich wollte mir das eigentlich mal für eine Transfer-Update-Sendung aufheben. Jetzt auch kein Riesenthema, aber natürlich haben die Dortmunder intern viel diskutiert über auch Namen, über mögliche Backup-Kandidaten. Sollen sie es machen, sollen sie es nicht machen? Und sie hatten sich im Sommer, aber auch im Winter mal beschäftigt mit, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Ante Srnjac, kroatischer Mittelstürmer, 1,90 groß. Er ist 21 Jahre jung und hat bei Rakow, wird der Verein ausgesprochen, in Polen gespielt, also eigentlich so ein bisschen unter Radar und jetzt vielleicht nicht so die Top-Kategorie. Über den hatten sie nachgedacht, nur der ist dann am Ende für 10 Millionen Euro zu Leeds gewechselt und in der Championship, kann ich gerade eben mal schauen, 7 Treffer und 4 Assists in 36 Spielen für Norwich. Er ist nicht nach Leeds, er ist nach Norwich am Ende gegangen.
Ja.
Aber daran sieht man, dass sie über solche Namen auch gesprochen und diskutiert haben. Aber am Ende, und das kann ich zumindest ein Stück weit verstehen, du hast Haller dann doch noch abgegeben, du hast Moukoko abgegeben, du wusstest ja auch nicht, in der Situation, die verdienen wahnsinnig viel Geld, kriegst du einen noch weg, kriegst du einen nicht weg. Haller war ja wirklich am Deadline-Day, kurz vor Mitternacht. Ne?
Die waren in Bremen, der war mit in Bremen und dann hat er gesagt, adios.
Also wirklich keine einfache Situation, aber klar, Backup-Thema, fehlender Backup ist sicher auch ein Thema. Aber auch bei den Bayern, ne? Oder Harry Kane.
Ja, also. Und wenn du sagst, dass ein Spieler, der unterm Radar geht, für 10 Millionen in die Championship, also die zweite Liga in England, wechselt, da weißt du auch, da hätte Borussia Dortmund wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen Euro mehr drauflegen müssen. Und dann kommst du wieder in Bereiche, wo du einfach sagst, kann ich nicht bezahlen, ne?
Will ich nicht mehr. Jesko, über fünf Namen haben wir gesprochen, ob diese sich definitiv verlassen können in Dortmund. Man kann aber nochmal zwei, drei, glaube ich, mit reinwerfen. Auch Waldemar Anton haben wir eben gesprochen, aufgrund seiner Mentalität.
Ja.
Ein Pascal Groß als spielender Trainer. Und ich finde Daniel Svensson, den können wir auch nochmal mit reinwerfen. Ne? Also wenn der dann zurückkommt, ne? Als der so ein bisschen wie Riasson ist, als Linksverteidiger. Ne?
Die geile Geschichte auch, ne? Finde ich ja auch eine geile Geschichte. Auch Niko Kovac, ganz großer Fan von ihm, weil er halt auch Spieler schätzt, die reflektiert sind, die wissen, was sie können, was sie nicht können und das auch sehr klar einschätzen können. Das kann er. Ja, und nach unseren Infos ist der auch schon wieder ein Kandidat für den Kader gegen Mainz. Die Startelf schwierig, glaube ich eher nicht, weil sie brauchen ihn dann auch in den schweren Wochen, wo es dann eben gegen Bayern, Freiburg, Barcelona, ne, so. Aber geiler Typ. Jetzt haben wir aber bald 11 zusammen, ne? Also eigentlich kann sich Kovac auf alle verlassen, aber sie sind 10. in der Liga.
Müssen wir eigentlich alle verlassen, kann er sich nicht. Nee. Dafür ist die Saison deutlich zu schlecht. Ja, aber das sind auf jeden Fall Spieler, die den Karten irgendwie mit versuchen sollen, aus dem Dreck zu ziehen.
Genau. Und jetzt kommt noch unseren täglichen Aki. Gib uns heute.
Aki.
Der Mann, der sich beim BVB zurückgezogen hat.
Meint man. Der sich nie zurückziehen wird.
Nee,
der vielleicht perspektivisch dann Präsident wird oder auch werden will und um Phoenixsee die Strippen ziehen wird. Ne? Es ist auf jeden Fall auch einer, der mit Schuld hat an der Krise, ne? Der auch einige Entscheidungen natürlich in der Vergangenheit falsch getroffen hat und der jetzt natürlich auch für sich entscheiden muss, was mache ich, ne? Und wie gehe ich mit der ganzen Geschichte um. So, oder Jesko, du guckst ein bisschen, guckst du dir.
Ich muss einfach gucken, was der Hund
deine Hündin an.
Ich muss einfach gucken, was der Hund macht. Der hat sich aber nur von unter meinen Beinen auf den Teppich gelegt. Da sie aber noch sehr, sehr jung ist, muss ich mal gucken, dass die nicht gleich das Beinchen hebt, beziehungsweise sich da hinhockt und sagt: So, wenn du nicht mehr rausgehst, mein Freund, also so viel Zeit haben wir nicht mehr. Da muss jemand Pipi.
Kurze gute Geschichte, ich habe geschaltet vom Stadion. Es kamen italienische Fans vor dem Spiel und waren irgendwie aus Stuttgart geschaltet, Spaß gehabt. Große Juve-Fans. Und als wir Juve gebrüllt haben, ist ein Hund auf einmal angekommen, der schwarz-weiß gefärbt, also schwarz-weißes Fell hat. Und der Inhaber, diese kannten sich gar nicht, hat den Hund Juve genannt, weil er Juve geil ist. Und das fand man richtig lustig auf jeden Fall. Aber zurück zu Aki. Der hat nämlich in einem Interview im Guardian jetzt erstmals zugegeben und ein bitteres Eingeständnis gemacht. Das finde ich ganz interessant. Ich guck mal, ob ich das im Wortlaut
sehe. Versucht gerade ordentlich zu zitieren.
Ja. Es ärgert mich, dass wir die Position der zweiten Kraft im deutschen Fußball an Bayern 04 Leverkusen verloren haben. Denn 15 Jahre lang haben wir diesen Platz hinter FC Bayern München immer beansprucht. So, das finde ich interessant, Jesko. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon immer debattiert und besprochen. Ne? Leipzig hat es mal ein Stück weit versucht, sich vielleicht angeschickt, die zweite Kraft zu werden. Muss man aber sagen, Leverkusen ist Meister und Doublesieger geworden. Hat auch jetzt im Endspurt nochmal ein ordentliches Wörtchen mitzureden. Fußballerisch gehe ich mit. Sie haben sie abgelöst.
Ja.
Aber in der Gesamtwucht des Clubs und des Vereins definitiv noch nicht, würde ich behaupten.
Ja. Nee, und ich finde, Aki hat es eigentlich auch da drin gesagt, weil sie waren 15 Jahre dabei. Und ich finde, bei sowas gehört halt auch immer in gewisser Weise ein Durchschnitt dazu. Ne? Und du musst halt den Durchschnitt der letzten Jahre sehen oder der letzten Jahrzehnte. Und da ist halt Dortmund für mich klar die Nummer zwei. Aber vielleicht hat er schon ein bisschen in die Zukunft geschaut und sieht einfach die Dortmunder Fälle dafür schwimmen. Ne?
Ja, und du hast, wenn du nach Größe und sonst was gehst, und Vogt, Hamburg, Schalke, die sind alle einen Weg gegangen, den die Dortmunder natürlich nicht gehen wollen. Deswegen betone ich auch immer wieder, viele verkennen das vielleicht, aber du bist aktuell in einer Situation, in der du in den nächsten 15 Jahren vielleicht zurückblickst auf genau diese paar Monate und sagst, die Entscheidungen, die da getroffen wurden, die haben dazu geführt, dass wir jetzt da und da rumdümpeln oder vielleicht den Angriff wieder nach oben geschafft haben. Also das wird wirklich sehr, sehr interessant. Gehe ich aber mit dir mit, so, ne? Also fußballerisch haben sie abgelöst und das tut sicherlich irgendwo weh. Und der BVB muss mit seinen Mitteln und mit seinen Einnahmen und mit seinen Gehältern, die sie allein an die Spieler bezahlen, definitiv die Nummer zwei sein. Bin gespannt, ob sie es perspektivisch schaffen. Jesko, ich würde gerne noch mal mit einem Gerücht ich will nicht sagen aufräumen, aber zumindest nochmal kurz über Jadon Sancho sprechen. Wenn du mir das erlaubst. Einer, der, glaube ich, in dem Podcast sicherlich ein paar Mal vorkommen wird noch und den die Fans lieben und der den Verein liebt. Und da ist heute ein Bericht auch gekommen, dass er, haben die Kollegen der Bild-Zeitung berichtet, ganz gerne wieder zurück möchte und das auch hinterlegt haben soll bei seinem Management. So, das können wir jetzt noch nicht bestätigen, soweit sind wir in unseren Gesprächen nicht. Was wir wissen, ist, dass Jadon natürlich immer sehr nach Dortmund guckt, immer
das ist noch nicht die News, ne?
Ja, seine beste Zeit da hatte, auch für sich merkt, ne, irgendwie die verschiedenen Wechsel, United jetzt gerade bei Chelsea verleihe, dass das vielleicht auch immer nicht so das am Ende war, was er haben wollte. Die Frage ist aber am Ende, selbst wenn er es will, was will der BVB? Und da haben wir uns heute nochmal umgehört, da können wir sagen, es ist nicht die Priorität bei Borussia Dortmund, schon gar nicht die Position. Du hast mit Dürren will, du hast mit Adeyemi, du hast mit Gittens, da weiß natürlich perspektivisch nicht, der gehört zum Tafelsilber, ob der irgendwann den Verein verlassen wird. Du hast einen Bayer, der da spielen kann, also du hast jetzt nicht den Need auf dieser Position. Und dann muss man auch sagen, die Kaufoption liegt bei rund 32 bis 35 Millionen Euro für Jadon Sancho. Das ist natürlich Geld, was der BVB für
plus Gehalt.
Plus Gehalt.
Da bist du auch im zweistelligen
Monstergehalt. Zweistelliges Millionengehalt bei United. Er ist ja im Endeffekt noch bei United. Was ganz interessant ist, das haben die Kollegen in England berichtet, dass Chelsea eine Strafgebühr in Höhe von 5-6 Millionen Euro zahlen müsste, wenn sie diese Option nicht ziehen.
Sozusagen die Scheidung kostet 5 Millionen Euro.
Scheidung kostet 5-6 Millionen Euro. Glaubst, hat den ein oder anderen BVB-Spieler in der Vergangenheit auch schon mal so viel gekostet.
Ja.
Grüße an.
Ja. Keine Namen,
genau. So. Deswegen aktuell ist es kein heißes Thema, auch weil sie auf der Position kein Need haben und weil es auch wahnsinnig viel Geld wäre. Natürlich bleibt aber die Situation um Jadon immer interessant, wird beobachtet und sich angeschaut, aber aktuell doch eher ruhig. Willst du sowas machen, Jesko? Aufgewärmtes schmeckt ja generell nicht gut, sagt man, behauptet man, aber zum dritten Mal.
Hat schon häufiger beim BVB nicht so gut geschmeckt. Ne? Ich erinnere mal an Mario Götze, auch Nuri Sahin, als er zurückgekommen ist. Ich würde ihn nicht zurückholen, bin ich ganz ehrlich. Ich liebe ihn als Fußballer, aber auch schon seine zweite Zeit in Dortmund war okay, aber war halt nicht der Prime Sancho. Und der würde meiner Meinung nach auch wieder das Gefüge so auseinanderbringen. Ich würde es nicht machen.
Ja, ist cool. Da sind wir einer Meinung zum
Raus. Oh, schön. So gehen wir raus. Der Hund hat Hunger.
Meinung immer gut. Hund hat Hunger. Perfektes Ende. Was gibt's da dem jetzt?
Der kriegt sein Weltenfutter.
Ein Weltenfutter.
Der kriegt immer das Gleiche. Das verträgt er gut. Ich habe schon oft gehört, dass die einiges nicht vertragen. Von daher kriegt er das, solange die Würstchen, die rauskommen, ordentlich aussehen, kriegt er das. Sehr gut.
Herrn Rander, fütter den Hund. Und an euch, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Die erste Folge.
Mir sehr viel. Können wir wiederholen. Gruppe
Süd. Ja, definitiv. Und schickt uns gerne immer eure Fragen, eure Meinungen, eure Anregungen, dass wir mit euch auch diskutieren sollen. Wir wollen da natürlich auch interaktiv sein. Ihr wisst ja, wo ihr Jesko und mich erreicht, auf welchen Kanälen und wir freuen uns.
Patrick, in diesem Sinne.
Jesko, ich muss noch Didi heute interviewen. Gib mir mal ein paar Fragen mit.
Mach ich nachher.
Ja, also, wir hören uns.
Bis dann.
Ciao. Ciao.
Auf für Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport.